und kann ein Guru denn standardmäßig zu 100% ausgenommen werden von den menschlichen Qualen verkümmerten Begehrens? Nein, nicht zu 100%. Unabhängig von Transzendenzniveau oder Diät. Unten im dunklen Interdependenztagskraftraum erinnert sich Lyle manchmal an einen Spieler, der vor einigen Jahren an der ETA war, dessen Vorname Marlon lautete und dessen Nachnamen Lyle seines Wissens nie erfahren hat.
Anmerkung 152. Ein unbeleuchteter Blickkontaktvermeidungskraftraum ist spätabends nicht gerade ein nachnamenaffiner Ort.
Das Besondere an diesem Marlon war, dass er immer nass war.
Die Arme rieselten. Auf dem T-Shirt zeichnete sich ein dunkles V ab. Das Gesicht und die Stirn glänzten dauernd. Orins Doppelpartner an der Academy. Sie hatte einen zitronigen, kalorienarmen Geschmack gehabt, die Omnihydrie des Jungen. Sie war eigentlich auch kein Schweiß, weil man ihm die Stirn ablecken konnte und sofort ersetzten neue Perlen die entfernten. Keine Spur von der frustrierend graduellen Bildung echten Schweißes. Der Junge war ständig am Duschen und versuchte nach Kräften sauber zu bleiben. Puder, Pillen und elektrische Applikationen kamen zur Anwendung. Doch dieser Marlon tropfte und glänzte weiter. Er schrieb formvollendete juvenile Verse über den trockenen, reinen Jungen, der in ihm steckte, und aus Leibeskräften versuchte, die klatschnasse Hülle zu durchbrechen. Er artikulierte bei Lyle seine Befindlichkeiten. Eines Abends beichtete er ihm im stillen Kraftraum, für den Leistungssport habe er sich vornehmlich entschieden, um eine Entschuldigung für seine unablässige Nässe zu haben. Marlon sah immer so aus, als sei er in einen Regenschauer geraten. Aber es war kein Regenwasser. Marlon war quasi seit der Gebärmutter nicht trocken geworden. Er leckte sozusagen. Er hatte in der Vergangenheit einige qualvolle, in gewisser Hinsicht aber auch halcyonische Jahre erlebt. Eine quälend ungreifbare Hoffnung in der Luft. Lyle hatte diesem Jungen alles gesagt, was er zu sagen hatte. Aber heute Abend regnet es wirklich. Wie so oft im Herbst südlich der großen Konkavität ist aus dem nachmittäglichen Schnee abends Regen geworden. Vor den hohen Fenstern des Kraftraums peitscht draußen ein fieser Windregenschleier hierhin und dorthin und die Fenster erschauern und geifern. Der Himmel ist ein heilloses Durcheinander. Donner und Blitz kommen gleichzeitig. Die Blutbuchen knarren und ächzen. Blitze zerkratzen den Himmel und beleuchten kurz den in seiner Stretchhose auf dem Handtuchmagazin sitzenden Lyle, der sich aus dem Lotussitz vorbeugt, um entgegenzunehmen, was ihm im dunklen Kraftraum dargeboten wird. Die unbenutzten Kraftgeräte bekommen durch die aufzuckenden Blitze etwas Insektenhaftes. Die Antwort auf die von neuen Schülern manchmal vorgebrachte Beschwerde, warum um alles in der Welt Lyle abends denn ausgerechnet in einem abgeschlossenen leeren Kraftraum sitzen müsse, lautet, dass der Kraftraum abends selten leer ist. Die Hauswarte, Känkle und Brand schließen ihn zwar ab, wenn
sie Feierabend machen, aber auch mit zwei linken Händen kann man das Schloss knacken, indem man eine ETA-Essenskarte zwischen Schloss und Türrahmen hochschiebt. Das Küchenpersonal fragt sich ständig, warum so viele Essenskarten so ausgefranste Ränder haben. Die unbenutzten Geräte sind zwar ein bisschen unheimlich und in der Dunkelheit riecht der Raum irgendwie noch schlimmer. Trotzdem kommen die meisten ETAler, die auf Lyle stehen, am Abend. Sie hauen sich in die Saunen draußen neben der Betontreppe, bis sie genug Anreiz auf der Haut haben. Dann lungern sie in um die Hüften geschlungenen Handtüchern tropfnass und glänzend an der Tür zum Kraftraum herum und warten darauf, einer nach dem anderen eintreten zu können. Manchmal stehen da mehrere stumm vor sich hintriefende, handtuchumschlungene ETAler. Einige geben vor, sie hätten da unten anderes zu tun. Lungern herum und vermeiden jeden Blickkontakt. Gewissermaßen wie Patienten im Wartezimmer einer Impotenzklinik oder beim Psychofritzen. Sie dürfen keinen Mucks von sich geben und das Licht bleibt aus. Die Verwaltung drückt quasi ein Auge zu, solange das Ergebnis gelegen kommt. Aus dem Speisesaal, dessen Ostfenster zum Gemferf hinausgehen, hört man stark gedämpftes Lachen, Geschnatter und ab und zu einen Aufschrei aus Marius' Interpendenz-Marionettendings. Ein leises, langsames Rinnsal von Schülern in gelben Regenjacken und nassen Schuhen migriert zwischen dem Westhaus und dem Kraftraum hin und her. Man kennt die langweiligen Stellen, die Momente, in denen man sich wegducken und kurz zu einer Aussprache zu Lyle herunterhuschen kann. Sie knacken das Schloss und gehen in ihren Handtüchern einer nach dem anderen rein. Bieten Schweißperlen besetztes Fleisch an. Stellen sich den ihren jeweiligen abendlichen, gurutischen Tête-à-Têtes vorbehaltenen Themen. Und ihr Flüstern verliert dank gummierter Fußböden und sehr viel feuchter Wäsche jedes Echo. Manchmal hört Lyle sich alles an, zuckt die Schultern, lächelt, sagt, die Welt ist sehr alt oder etwas ähnlich Allgemeines und weigert sich, mehr zu sagen. Aber irgendwie sorgt seine Art des Zuhörens dafür, dass die Saunen voll bleiben. Blitze zerkratzen den Himmel im Osten und in der Dunkelheit des Kraftraums kommt das gut. Denn Lyle scheint jedes Mal, wenn er durch das Fenster oben über den Griff, Handgelenk und Unterarmgeräten zu seinem linken beleuchtet wird, Position und Neigungswinkel
leicht verändert zu haben, sodass es so aussieht, als gäbe es in verschiedenen Blitzmomenten verschiedene Lyles. Lamont Chu, unbehaart und hochglänzend in weißem Handtuch und Armbanduhr, gesteht zögerlich, zunehmend lähmend auf Tennisruhm fixiert zu sein. Er will so unbedingt in die Show, dass ihn dieses Verlangen förmlich bei lebendigem Leibe auffrisst. Sein Foto in Hochglanzmagazinen sehen, ein Wunderkind sein, von Männern in blauen ESPN-Bläsern bei jeder Bewegung und Gefühlsregung auf dem Court in gedämpften Radioklischees beschrieben werden. Kleine Logos mit Produktnamen auf die Kleidung genäht bekommen. Home Stories gewidmet bekommen. Mit dem kürzlich verstorbenen M. Chang verglichen werden. Die nächste große gelbe Hoffnung der USA genannt werden. Ganz zu schweigen von Videomagazinen oder dem Grid. Er gesteht Lyle, er will den Hype. Er will ihn. Manchmal tut er so, als wäre eine strahlende Vorn-am-Netz-Aktion, die er aus einer Hochglanzzeitschrift ausschneidet, seine Lamont-Shoes. Und dann merkt er, dass er oft nicht essen, nicht schlafen und manchmal nicht mal pinkeln kann. So fürchterlich neidisch ist er auf die Erwachsenen in der Show, die tatsächlich Aufnahmen von Vorn-am-Netz-Aktionen in Zeitschriften kriegen. In letzter Zeit, sagt er, traut er sich bei Turnierspielen manchmal nicht mehr, Risiken einzugehen, auch wenn Risiken okay oder sogar dringend gefordert sind, weil er merkt, dass er zu viel Angst hat, sich zu verletzen und seine künftigen Chancen auf Show, Hype und Ruhm zu schmälern. Ein paar Mal hat er dieses Jahr schon verloren, weil er diese kalte, geballte Angst vor dem Verlieren hatte, glaubt er. Er fürchtet allmählich, dass fanatischer Ehrgeiz vielleicht mehr als eine Klinge hat. Er schämt sich seines heimlichen Hungers auf den Hype an einer Academy, an der Hype und die Verlockungen des Hype als der mephistophelische Sündenfall und die größte Gefährdung des Talents gelten. Das ist großenteils seine eigene Wortwahl. Er hat das Gefühl, in einer dunklen Innenwelt zu stecken, beschämt, verirrt und eingesperrt. Lamont Chu ist 11 und schlägt mit beiden Händen Vor- und Rückhände. Er erwähnt weder die Eskatonpartie noch den Schlag in die Magengrube. Die Fixierung auf zukünftigen Ruhm lässt alles andere verblassen. Seine Handgelenke sind so dünn, dass er die Uhr oben am Unterarm tragen muss, was etwas Gladiatorenhaftes hat. Lyle hat die Angewohnheit, beim Zuhören die Wangen nach innen zu saugen.
Alte Muskelpakete schwellen an und schrumpfen wieder, wenn er auf dem hohen Handtuchmagazin leicht sein Gewicht verlagert. Das Magazin reicht jemandem wie Chu ungefähr bis zur Schulter. Lühls Zuhören hat wie das aller guten Zuhörer etwas zugleich Intensives und Besänftigendes. Der Bittsteller fühlt sich zugleich entblößt und vor allen denkbaren Urteilen irgendwie beschützt. Man hat den Eindruck, er arbeite genauso schwer wie man selbst. Beide fühlen sich kurz unallein. Lühl saugt erst die eine Wange ein und dann die andere. Du verzehrst dich danach, dein Foto in einer Zeitschrift zu sehen? Ich fürchte ja. Warum nochmal genau jetzt? Damit sich andere genauso fühlen, wie ich mich fühle. Wenn ich Fotos anderer Spieler in Zeitschriften sehe, nehme ich an. Warum? Warum? Ich nehme mal an, dass ich meinem Leben damit irgendwie sowas wie Sinn geben will, Lühl. Und wie soll das noch gleich funktionieren? Das weiß ich nicht, Lühl. Ich weiß es nicht. Es funktioniert einfach. Würde funktionieren. Warum sonst würde ich mich so danach verzehren, würde heimlich Fotos ausschneiden, keine Risiken eingehen und weder schlafen noch pinkeln? Du hast das Gefühl, diesen Männern mit Fotos in Zeitschriften ist es wichtig, ihre Fotos in Zeitschriften zu haben. Daraus beziehen sie Lebenssinn. Ja, müssen sie. Ich würde das. Warum wäre ich sonst so scharf darauf, mich genauso zu fühlen wie sie? Den Sinn, den sie fühlen, meinst du, vom Ruhm? Fühlen sie den vielleicht nicht, Lühl? Lühl saugt die Wangen ein. Nicht, dass er einen herablassend behandelt oder einwickelt. Er zerbricht sich genauso den Kopf wie man selbst. Er ist quasi man selbst oben in einem sauberen Teich. Das ist Teil der Aufmerksamkeit. Die eine Wange gibt fast nach beim Denken. Lamont, vielleicht haben Sie das zuerst gefühlt. Bei der ersten Fotografie der ersten Zeitschrift die Woge der Genugtuung, sich zu sehen, wie andere sie sehen. Die Hagiographie des Bildes vielleicht. Vielleicht zum ersten Mal Freude. Danach, das kannst du mir glauben, glaub mir. Fühlen Sie nicht mehr, wonach du dich verzehrst. Nach der ersten Woge kümmert sie nur noch, ob sie auf den Fotografien unbeholfen oder unvorteilhaft wirken oder falsch. Oder ob ihre Privatsphäre, der zu entkommen du dich verzehrst, ob das, was sie ihre Privatsphäre nennen, verletzt wird. Etwas verändert sich. Nachdem das erste Foto in einer Zeitschrift erschienen ist, genießen berühmte Menschen ihre Fotos in Zeitschriften nicht mehr. Sie fürchten eher, dass die Zeit...
Schriften keine Fotos mehr bringen könnten. Sie sitzen in der Falle, genau wie du. Soll das vielleicht eine gute Nachricht sein? Das ist ja fürchterlich. Lamont, bist du bereit für eine Bemerkung über das Wesen der Wahrheit? Na logo. Die Wahrheit macht dich frei, aber vorher macht sie dich fertig. Ich glaube, ich muss langsam zurück. Lamont, die Welt ist sehr alt. Du hast dich ja in der Unwahrheit verfangen. Du täuschst dich. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du hast dich in der Täuschung verfangen, dass Neid einen Kehrwert hat. Du glaubst, dass dein schmerzhafter Neid auf Michael Chang eine Kehrseite hat. Michael Changs Freunde nämlich angesichts des von Lamont Chu beneidet Werdens. Fällt aus wegen Nebel. Nebel? Dich verzehrt der Hunger nach einer Wahrheit, die es nicht gibt. Soll das eine gute Nachricht sein? Das ist die Wahrheit. Beneidet und bewundert zu werden, ist kein Gefühl. Auch Ruhm ist kein Gefühl. Es gibt Gefühle, die mit dem Ruhm zu tun haben, aber die sind kaum je angenehmer als die Gefühle, die mit dem Neid auf Ruhm zu tun haben. Der verzehrende Hunger geht nicht weg? Er löscht ein Feuer, das du nährst? Es ist doch nicht der Ruhm, den sie euch hier vorenthalten wollen. Vertrau ihnen. Ruhm bringt viel Angst mit sich. Schreckliche und große Angst, gezogen, gehalten und getragen zu werden. Vielleicht wollen sie ihn euch bloß fernhalten, bis ihr genug wiegt, um ihn selber zu euch zu ziehen. Wäre es undankbar, wenn ich sage, dass es mir jetzt nicht gerade besser geht? Lamont, die Wahrheit ist, dass die Welt unglaublich, unglaublich unfassbar alt ist. Du leidest unter der verkümmerten Begierde, die einer ihrer ältesten Lügen hervorruft. Glaub nicht den Fotos. Ruhm ist nicht der Ausgang aus irgendeinem Käfig. Also stecke ich von beiden Seiten im Käfig fest? Ruhm oder qualvoller Neid auf den Ruhm? Einen Ausweg gibt es nicht. Du könntest dir sagen, dass die Flucht aus einem Käfig zunächst einmal in erster Linie bedingt, sich die Tatsache des Käfigs bewusst zu machen. Außerdem glaube ich, ich sehe da einen Tropfen auf deiner Schläfe. Moment. Da. Und so weiter. Das Donnern ist bis auf ein Grummeln erstorben und das Prasseln am Fenster willkürlich und poststürmisch trist geworden. Eine ETA-Frau, Schülerinnen tragen beim Hereinkommen zwei verschiedene Handtücher, eine brustlose Seniorin, die praktisch gar nicht transpiriert, wird bei jedem Mittagessen mit ihrem Verlobten
vom ständigen Sirren einer Mücke geplagt, die sie nicht sehen und die außer ihr niemand hören kann. Sommers wie Winters, drinnen wie draußen. Aber nur beim Mittagessen und nur mit ihrem Verlobten. Es geht nicht immer um Kommentare oder Ratschläge. Manchmal verschafft sich das Leid, um das es geht, mit überspanntem Krallen Gehör. Wie es sich für einen Fitnessguru gehört, ist Lyle ergebnisorientiert und optimistisch.
Anmerkung 153. Er könnte ihr durchaus den Rat geben, ihrem Verlobten den Vorhandschwinger zu verpassen, nachdem sie sich insgeheim sehnt, seit er mal im Scherz gesagt hat, sie könne auf die beiden Insektenstiche auf ihrem Brustkasten ja Pflaster kleben.
Der 10-Jährige kennt Blott, dessen Eltern siebenten Tags Adventisten sind, ist noch nicht alt genug zu masturbieren, hat aber, was eine große Überraschung ist, seitens seiner schon adoleszierenden Mitschüler viel davon gehört. In ziemlich saftigen Details und sorgt sich, welche selbstgemachten, potenziell sündigen und seelenentkräftenden pornografischen Patronen beim Masturbieren durch den Projektor seiner Psyche laufen werden, wenn er dann erst masturbieren kann. Er sorgt sich, ob unterschiedliche Fantasieszenen und Kombinationen auf verschiedene psychische Funktionsstörungen und Verderbtheiten schließen lassen, und er möchte einen ordentlichen Vorsprung vor seinen Sorgen haben. Ohne das Regenrauschen hört man die Geräuschkulisse der Gala im Speisesaal häufiger und konvulsivischer. Lyle erklärt Blott, das Gewicht, das er zu sich ziehen wolle, dürfe sein Körpergewicht nicht übersteigen. Oben links zerlaufen die Nachzügler der Sturmwolken zwischen dem Fenster und dem aufgegangenen Mond wie Tinte im Wasser. Mario in Candenzas Präsidentenmarionette steht kurz davor, die Ära der Sponsorenzeit einzuläuten. Anton Doucette, B-Kader, U16, sagt, die zunehmende Befangenheit in Bezug auf den großen, runden, dunklen Leberfleck auf seiner oberen Oberlippe direkt unter dem linken Nasenloch treibe ihn zu Lyle. Es ist zwar nur ein Leberfleck, aber so unter der Nase sieht er ziemlich scheußlich aus. Wer ihn kennenlernt, zieht ihn als erstes beiseite und reicht ihm ein Kleenex. Doucette wünscht sich seit einiger Zeit, entweder der Leberfleck oder er selbst würde verschwinden. Selbst wenn die Leute den Leberfleck nicht anstarren, ist es, als würden sie ihn bewusst nicht anstarren. Doucette schlägt sich scheinbar frustriert an die Brust und auf den Schenkel. Er kann sich mit diesem Anblick einfach nicht abfinden. Mit fortschreitender Pubertät werden die Ängste immer schlimmer und in einem Teufelskreis lösen die Ängste dann das nervöse Zucken in der rechten Gesichtshälfte aus. Ihm beschleicht der Verdacht, dass ein paar Oberstufenschüler ihm hinter seinem Rücken schon Anton
Pope Doucette nennen. Er ist quasi an dieser Angst festgefroren und schafft es nicht, fortgeschrittene Ängste zu entfalten. Er kann einfach nicht über das hier hinaussehen. Lyle weiß aber, dass die Schläge eher auf starken, unbewussten Selbsthass hindeuten. Doucette verzieht das Gesicht und sagt, am liebsten würde er sich beim Tennisspielen eine Hand über Nase und Oberlippe halten. Aber er hat eine doppelhändige Rückhand. Zum Umstellen ist es zu spät. Und außerdem lassen die ihn nie im Leben aus ästhetischen Gründen auf eine Hand umstellen. Lyle entlässt ihn mit der Anweisung, zusammen mit Mario in Candenza zurückzukommen, sobald die Alltagsgala vorbei ist. Mario bekommt von Lyle viele Überweisungen in Sachen ästhetischer Befangenheit. Jeder Guru, egal welchen Ranges oder Typs, muss delegieren können. Das ist quasi Gesetz. Doucette sagt, er steckt irgendwie fest. Er kann an nichts anderes mehr denken. Das auf dem Weg zum Ausgang. Die zusätzlichen Leberflecke auf seinem Rücken bilden keine Kontur oder Form. Lyle reißt die Diät-Cola auf, die Mario ihm an den meisten Abenden ungefähr zur Essenszeit vorbeibringt. Zwischen dem Gemurkse an der Tür und den Besuchen macht er isometrische Nackenübungen gegen die Verspannungen. Zwischen Gerhard Stitz Pfeife, Avril Incandenzas Benson und Hedges und gewissen Kautabak gefüllten Wangen sowie aufdringlichen Kochgerüchen nach Honig, Schokolade und echt lipidreichen Walnüssen aus den Dunstabzügen der Küche plus über 150 durchtrainierten Körpern, von denen an diesem freien Tag nur wenige geduscht wurden, ist der Speisesaal warm, stickig und vielfältig odoriert. Als Auteur hat sich Mario für das parodistische Stilmittel seines verstorbenen Vaters entschieden, echte und falsche Nachrichtenpatronen, Zeitschriftenartikel und berühmt gewordene Schlagzeilen aus den paar übrig gebliebenen großen Tageszeitungen zu mischen, um zeitrafferartig Entwicklungen zu skizzieren, die zur Interdependenz, zur Sponsorenzeit, zur kartografischen Rekonfiguration und zur Erneuerung der strafferen und um einiges saubereren imperialistischen USA unter Dental geführt haben. Ukraine und zwei baltische Staaten bewerben sich um NATO-Mitgliedschaft. Schlagzeile 16 Punkt, fett gedruckt.
Warum dann eine NATO? Leitartikelüberschrift. EVG hält zum pazifischen Raum und reagiert auf US-amerikanische Einfuhrquoten mit Schutzzöllen. Schlagzeile. Gentle über Gefahrgutlagerung aus demontierten H-Bomben der NATO. Nicht in meiner Nation, B. Untertitel, 12 Punkt. Unter Lächeln und beidhändigen Händeschütteln, das über die herrschenden Spannungen hinwegtäuschen sollte, signieren die Regierungschefs von 12 der 15 Mitgliedstaaten der NATO heute ein Abkommen, das das 55 Jahre alte Verteidigungsbündnis der westlichen Blocks auflöst. Off-Kommentar einer Kurznachrichtenpatrone. Isländischer Politiker. Gekürzte US-Unterstützung Kanadas verurteilt. NATO-Gipfel zum Scheitern. Schlagzeile. Warum dann nicht jetzt eine kontinentale Allianz? Vielleicht. Leitartikelüberschrift. Mexiko unterzeichnet Kontinentalallianz. Organisation of North American Nation. Aber Rebecca-Separatisten demonstrieren gegen Finnlandisierung der Onan-Allianz. Aber Gentle an Kanada, bei Nichtunterzeichnung des Onan-Abkommens NAFTA 0, H-Bomben bleiben in Manitoba. Intrakontinentale Verschmutzung und Müllentsorgung. Unveräußerliches Interesse einer jeden Nation. Schlagzeile eines altgedienten, aber amphetaminabhängigen Titlers, der nach wiederholten Abmahnungen zu viel Platz zu brauchen, schließlich degradiert wurde. Bundesangestellte protestieren gegen willkürliche Fingernagelhygienekontrollen. Schlagzeile, 12 Punkt.
Gentle beabsichtigt Verstaatlichung von Interlace Talent. Schlagzeile. Regierung gebührt ein Stück des Kuchens aus Video, Patronen und Diskettenmiete. Untertitel. 8 Punkt. Burger King's Pillsbury erhält Rechte am neuen Jahr. Schlagzeile. Pizza Hut's PepsiCo verklagt IRS wegen Gebotsmanipulation. Untertitel 12 Punkt. Aktien von Kalender- und Scheckvordruckherstellern boomen. Untertitel 8 Punkt. Drei blau rasierte Sträflinge
In altmodisch gestreiften Anzügen knacken ihre Zellenschlösser und hasten unter Sirenenlärm und sich kreuzenden Suchscheinwerfern nicht zur Mauer, sondern direkt ins leere Nachtbüro des Aufsehers, wo sie verzückt vor dem alten Dualmodem Macintosh sitzen, sich auf die Schenkel klopfen und den Bildschirm zeigen, sich gegenseitig in die Rippen boxen und aus dem Nichts aufgetauchte Popcornschachteln leerfuttern. Dazu der Off-Kommentar. Patronen per Modem. Einfach Leerdiskette einführen. Befreien Sie sich von den Beschränkungen Ihres Kanalanbieters. Einige weitere Marionetten aus dem Werkunterricht von Mrs. Heath in einer B-Film-Parodie des Werbespots von Interlace Tel Entertainment, die Kabelnetzwerke im letzten Jahr der Vorsponsorenzeit so geheimnisvoll, suizidal rund um die Uhr sendeten. ONAN-Abkommen unterzeichnet. Schlagzeile 24 Punkt. Kanada hängt die Sache an den Nock. L. Superschlagzeile 24 Punkt. Eines täglich erscheinenden New Yorker Boulevardblatts. Chrétien bestätigt: saurer Regen, Deponien, Müllkähne, Fusionstechnologie, Haarbomben in Manitoba waren große Knüppel. Schlagzeile 16 Punkt. Entsetzter Gouverneur von North Dakota in der Offensive. Kurzhaarige Männer in glänzenden Sattelschleppern demontieren Haarbomben in
Manitoba nicht, sondern bringen sie nur über die Grenze ins Indianerreservat Turtle Mountain. Untertitel 12 Punkt und degradiertem Titler, der unten in der Untertitelabteilung schon wieder unten durch ist. Exklusive Farbfotos. Heroische Ärzte beim aussichtslosen Wettlauf gegen die Zeit. Gelingt die Entfernung des Schienennagels aus dem rechten Auge des kanadischen Premiers? Schlagzeile 16 Punkt eines täglich erscheinenden New Yorker Boulevardplatz. Präsidentenbüro laut frisch pensioniertem Hausmeister vom Weißen Haus ein zwangsneurotischer Horrortrip. Boulevardplatz Schlagzeile nebst Foto eines alten Mannes, der praktisch nur eine quer über die ganze Stirn verlaufende Augenbraue hat und einen riesigen Plastikeimer hochhält, der die Ausbeute eines einzigen Tages an Dentalstimulatoren, alkoholgetränkten Wattebäuschen, Fläschchen Darmreiniger in Militärröntgenstärke, Epidermalasche, OP-Masken und Handschuhe, Q-Tips, Kleenex und Döschen homöopathischer Q-Tips-Creme enthalten soll. Offenkundig ein Fall von Übernachrede. USBOD-Chef Tain über Vorwürfe, Oval Office sei mit Kleenex und Zahnseide übersät. Schlagzeile einer respektablen Tageszeitung. Überladene Müllkähne kollidieren und kentern vor Gloucester. Schlagzeile einer Bostoner Tageszeitung. Riesiger Toxinteppich in Cape Cod Bay leert Strände an beiden Ufern. Genauso großer Untertitel. Gentle spricht sich bei Abschlussfeier an der UNLV gegen USA mit Verstopfungen beim Kontinentalmüll aus. Schlagzeile. Bericht des Werber-Dachverbandes. Die Prosutkions- und Zungenspektakelkampagnen der Bostoner Agentur Wine and Wheels nicht verantwortlich für
Bombendrohungen gegen ABC-Zentrale. Schlagzeile Advertising Age. Die Gouverneure von Maine, Vermont und New Hampshire sprachen sich heute vehement gegen Präsident Gentles Berufung eines Kompetenzteams von Müllentsorgungsexperten zur Analyse der Machbarkeit von Massendeponien und Gebietsumwidmungen im Norden Neuenglands aus. Einleitung einer respektablen New Yorker Tageszeitung. Wir sind nicht der Grimmdarm des Kontinents, warnt Gentle, O-N-A-N, Vollversammlung, Schlagzeilen. Bethesda-Ärzte, angeschlagener Präsident nach wirrer O-N-A-N-Ansprache mit hygienebedingten Stresssymptomen in klinischer Behandlung, Schlagzeilen. Ultratoxischer Fusionsgambit dank Holographie sicher für Arbeiter und Anwohner versichert. DOE Verantwortlicher Elternlehrerverband von Methuen. Schlagzeile Bostoner Tageszeitung. Gentle beendet Behandlung im Bethesda Marine Krankenhaus und hält Kongressansprache über rekonfigurative Optionen mit dem Ziel einer strafferen, saubereren Ära der Nation. Schlagzeile. All das wirbelt journalistisch in einer auf Schwarz-Weiß-Klassiker anspielenden Manier aus einem schwarzen Acetat-Hintergrund hervor, ein altes, vieler Aufwärmtop von O'Styles, akustisch begleitet von dem traurigen, schmalzigen Italiener-Zeug, das Scorsese bei seinen Montagen so gern einsetzte. Die Titel werden mit Gegenschnitten eines bescheidenen, grün maskierten Gentle überblendet, der schmallippige Handschläge von mexikanischen und kanadischen Politikern entgegennimmt, womit besiegelt wird, den US-amerikanischen Präsidenten zum ersten Vorsitzenden der Organisation of North
American Nations zu machen und den mexikanischen Präsidenten und den neuen, schwer bewachten kanadischen Premier zu seinen Co-Stellvertretern. Gentles erste Rede zur Lage der UNAN, die er am letzten Tag der solaren VSZ-Zeit vor einem verdreifachten Kongress hält, unterstreicht das Versprechen eines ganzen strahlenden, brandneuen Jahrtausends der Opfer, der Belohnungen und des kontinentweiten, womöglich radikal veränderten neuen Aussehens.